Ich freue mich sehr, heute da zu sein, bei euch allen im schönen Distelbach. Und ich freue mich auch sehr, dass es ein Mikrofon gibt, weil ich habe eine ruhige Stimme und ich immer, wenn ich nicht schreien muss. Genau. Nochmal kurz zur Vorstellung. Wie bereits gesagt, mein Name ist Hannah Potts. Ich arbeite bei Campus für Christus und ich arbeite für einen Dienst bei Campus für Christus, der heißt Profundum. Was wir machen, worauf wir uns spezialisieren, ist, wir wollen uns den schwierigen Fragen an das Christentum stellen und wir wollen für Skeptiker eine Anlaufstelle bieten, wo sie zu uns kommen können und sagen, hey, das Christentum ergibt für mich einfach keinen Sinn, wie kann ich dieses und jenes verstehen? Wir wollen auch für Christen eine Anlaufstelle sein, die sagen, hey, sie zweifeln gerade, sie haben gerade Schwierigkeiten mit ihrem Glauben, sie wissen nicht recht, wie sie weitermachen sollen. Und dementsprechend ist das Thema, um das es heute gehen wird, Zweifel. Wie können wir mit unseren Zweifeln umgehen? Und bei uns in Wien hat tragischerweise am Wochenende schon der Christkindlmarkt eröffnet. Am Rathausplatz ist es jetzt total voll, gerammelt voll von betrunkenen Touristen und so weiter. Also es ist schon ein bisschen Weihnachtsstimmung in der Luft. Deswegen bitte ich euch, mir zu verzeihen dafür, dass wir heute eine Stelle lesen werden, die eigentlich ein bisschen österlich ist. Es wird um die Emmaus-Jünger gehen, in der Stelle, die wir heute lesen und da wir uns so voranhandeln. Und ich lese euch einfach mal die ersten Verse von 13 bis 25 vor. Könnt ihr einfach mal zuhören. Genau, wir befinden uns vom Kontext her, Jesus ist gerade gestorben, er ist auch schon wieder auferstanden und er ist auch schon den Frauen am Grab begegnet. Und wir haben jetzt zwei Jünger, einer davon ist jedenfalls ein Mann, die andere Person ist vielleicht auch ein Mann, vielleicht eine Frau, das wissen wir nicht. Und sie haben zwar von den Frauen gehört, dass sie Jesus gesehen haben, aber sie haben ihn selber nicht gesehen. Und sie sind jetzt auf dem Weg nach Hause von Jerusalem nach all diesen Ereignissen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach dem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in den letzten Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und so weit. Also wir haben hier zwei Menschen, die ganz real hautnah mit Jesus unterwegs gewesen waren. Sie hatten ihn gesehen, bevor er gestorben ist. Sie haben ihn erlebt als jemanden, der Wunder getan hat, als jemanden, der Autorität hatte, als jemanden, der unglaubliche Dinge gelehrt hat, als jemanden, in den sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Sie hatten gedacht, er würde derjenige sein, der Israel erlöst. Und dann kam dieser Bruch. Dann kam ein Umstand, dann kam plötzlich eine unerwartete Situation, die das alles ins Wanken gebracht hat, die das alles plötzlich in Frage stellen hat lassen. Diejenigen von uns, die mit Jesus unterwegs sind, wir kennen Momente der absoluten Gewissheit. So wie auch diese Jünger das hatten, als sie Jesus live gesehen haben, als sie ihn live anschauen konnten und sagen konnten, ja, ich glaube, das ist derjenige, der Israel erlösen wird. Wir blühen im Lobpreis auf, wir lieben die Gemeinde, wir lieben die Menschen, mit denen wir in der Gemeinde unterwegs sind. Wir sehen, dass Christen anders sind, wir sehen, dass Christen einander lieben, wir lesen die Bibel, wir erleben, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht, dass sie uns verändert, dass da Wahrheit drin ist, wir beten, wir erleben Gebetserhörungen, wir erleben Wunder und wir sind auf einer Strecke, wo wir sagen, ja, das ist im Flow, das passt alles zusammen, das ist stimmig, das ist gut, das ist schön. Und Momente, wenn Zweifel kommen, sind Momente, wo eine Information reinkommt in das Ganze, das nicht mehr ins Gesamtbild passt. Es entsteht eine Irritation. Und das kann reichen von, ich habe mal das Bild gehört und das fand ich hilfreich, einer Irritation, die ist wie ein Kiesel in deinem Schuh, bis zu einer vollen Mur oder einem vollen Erdbeben, einem vollständigen Zerrütteln und Zerstören von allem, was da ist. Und in diesem Fall ist eben mein Bruch passiert. Und die Information, die sie jetzt um sich haben, die ergibt irgendwie nicht mehr so viel Sinn für sie. Und sie haben die Frauen, die ihnen sagen, wir haben Jesus gesehen. Und sie haben auch diese Information, die sie wirklich erlebt haben, das Grab ist leer. Aber sie sind jetzt irgendwie in einem Punkt, wo die Information, die sie schon haben, einfach nicht mehr reicht. Also sie haben Leute, die ihnen sagen, dass sie im Glauben annehmen können, dass Jesus wirklich auferstanden ist, diese Frauen. Sie haben etwas, was sie im Glauben annehmen können. Und sie haben das, was sie wirklich sehen können. Sie haben das leere Grab. Aber das, was sie wirklich sehen können, reicht einfach nicht. Es ist nicht mehr genug, um zu glauben. Sie brauchen den auferstandenen Jesus. Manchmal, wenn wir zweifeln, kommen wir auch an einen Punkt, wo das, was wir schon haben, uns irgendwie einfach nicht mehr genügt. Das, was wir schon haben, passt vielleicht zu der Story, die uns erzählt wird, aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr, was bestätigt. Wir brauchen noch mehr, was uns zeigt, dass das wirklich alles stimmt. Ich habe vielleicht Menschen um mich herum, die Jesus erlebt haben und ihre Story passt und es stimmt wahrscheinlich eh. Aber ich habe Jesus nicht so erlebt, wie ich es mir wünsche. Und das, was nicht da ist, also das leere Grab ohne Jesus, das ist das, was ich spüre. Wo ich sage, boah, es fehlt mir eigentlich etwas. Ich möchte einen kurzen theoretischen Profundum-Diskurs machen zu den Gründen, wieso wir glauben und den Gründen, wieso wir auch zweifeln. Also bei Profundum sind wir überzeugt, oder ich bin auch als Person überzeugt, das biblische Menschenbild ist ein total ganzheitliches. Wir leben alle in einem Gewässer hier, das geprägt ist von der Aufklärung und geprägt ist von einem sehr rationalen Denken. Und der Mensch wird gesehen wie so ein Gehirn, das auf einem Stock ist. Und dementsprechend gehen wir mit Zweifeln auch oft so um. Wir sagen, Zweifel sind eigentlich ein intellektuelles Problem. Es gibt irgendwas, was für mich rational keinen Sinn ergibt und deswegen muss ich einfach genug Bücher lesen und herausfinden, was jetzt die intellektuelle, rationale Antwort ist und dann wird sich das in meinem Gehirn am Stock schon wieder regulieren und es wird schon alles wieder passen. Aber wir finden in der Bibel ein Menschenbild vor, wo unser Verstand und unsere Emotionen und unser Körper, unsere Seele eigentlich alle miteinander untrennbar verwoben sind. Wir wurden von Gott mit einem Körper ausgestattet, den er geschaffen hat, der gut ist, der wichtig ist, der uns Dinge sagt über uns selber. Wir haben einen Verstand, wir haben Emotionen, die Gott uns gegeben hat und es ist alles miteinander verwoben. Und die Gründe, wieso wir glauben, sind auch im Endeffekt alle miteinander verwoben. Wir sagen, es gibt 4 Säulen, die unseren Glauben tragen. Das ist einerseits eben die rationale Säule, dass ich sage, es ergibt für mich intellektuell Sinn, dass das Christentum stimmt. Die rationale Säule. Dann haben wir auch die emotionale Säule. Zu sagen, ich empfinde Liebe für Gott, ich empfinde Frieden, es ist stimmig, es ist gut. Dann haben wir die biografische Säule. Die biografische Säule sagt, ich bin geprägt von Christen, die ich erlebt habe, für die Gott real ist. Und ich bin selber auch geprägt von diesem Lebensweg, den ich gegangen bin, wo Gott real mit mir dabei war. Und dann haben wir noch die existenzielle Säule. Die ist manchmal ein bisschen irgendwie verwirrend, weil sie der rationalen Säule ein bisschen ähnlich ist. Aber das ist, dass wir sagen, hey, wir haben als Menschen ein Bedürfnis danach, dass es einen Sinn in unserem Leben gibt. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass es echte Wahrheit gibt, dass nicht alles wurscht ist. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass nicht, wenn ich heute aufstehe in der Früh und nie wieder mein Haus verlasse und kein Mensch mich je wieder sieht, dass nicht eh wurscht ist, weil ich egal bin, sondern wir wollen, dass es Sinn gibt. Wir wollen, dass es das Schöne und das Wahre und das Gute und Signifikanz gibt. Und das sind Dinge, die man nicht in einem Reagenzglas messen kann, irgendwie rational, wissenschaftlich. Das sind auch nicht Dinge, die man irgendwie beweisen kann, dass man sagen kann, wir können beweisen, es gibt Wahrheit, wir können beweisen, es gibt Sinn, aber wir sehnen uns so danach. Und Gott gibt uns das und wenn wir das von ihm empfangen, dann ist das die existenzielle Säule. Und die gute Nachricht ist, dass diese Dinge nicht alle gleichzeitig einwandfrei stark drauf sein müssen, damit unser Glaube getragen werden kann. Die gute Nachricht ist, wir haben all diese Säulen, wir haben dieses Fundament sozusagen. Und wenn ich mit Gott gerade eng unterwegs bin und ihn intim erlebe und ich lese eine Stelle in Josua, wo ich den Eindruck habe, boah, die steht eigentlich im Widerspruch zu etwas, das ich in einem anderen Buch in der Bibel gelesen habe, wie passt das jetzt rational zusammen? Wie kann ich jetzt irgendwie intellektuell annehmen, dass die Bibel das Wort Gottes ist ohne Fehler? Wenn ich auf den anderen Säulen stark stehe, dann kann ich mit dem gelassener umgehen und habe da Raum zu atmen und kann sagen, hey, das schaue ich mir mal an. Wir erreichen manchmal Punkte und dass wir dann vielleicht in unserem Glaubensleben richtig unangenehm und ungemütlich, wenn es an vielen Stellen gleichzeitig zu bröckeln und zu kriseln anfängt und irgendwie alles ins Wanken gerät. Und unser ganzes Menschsein, unser Gehirn, unsere Emotionen, unser Körper, irgendwie alles beginnt daran zu zweifeln, ob das alles überhaupt Sinn macht oder nicht. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade an so einem Punkt bist, ob du schon mal an so einem Punkt warst. Und egal, ob du gerade einen Kieselstein in deinem Schuh hast oder ob du gerade unter einer Mur das Gefühl hast, dass du umkommst in deinem Glauben oder ob du sagst, hey, ich bin gerade so richtig tight mit Jesus unterwegs, das ist eigentlich alles gar nicht so mein Thema gerade, möchte ich jetzt einfach drei Lösungsvorschläge, drei Good News, drei gute Nachrichten hoffentlich euch bringen, wie man mit Zweifeln umgehen kann. Und wir werden uns an dieser Stelle prinzipiell weiter entlang handeln. Aber mein erster Good News für uns alle kommt aus einer anderen Stelle, und zwar aus 1. Könige, aus dem Kapitel 19. Und ich erzähle es euch einfach mal nach, weil das finde ich total wichtig. Also wir sind im 1. Könige, im Kapitel 19. Und Elia hat gerade ein sehr intensives Glaubenserlebnis mit Gott gehabt. Elia ist ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, er gehört zu Gott, er hat alles für Gott gegeben. Sein Leben steht ganz im Dienst von Gott. Und Elia hatte gerade eine Begegnung mit den Baalspropheten und hat auf hochdramatische, hochglaubensvolle Weise sich über alle Baalspropheten lustig gemacht, gesagt, ihr dient alle nur Götzen, das ist alles nicht wahr. Und mein Gott wird jetzt diesen Altar entzünden, auf den ich ganz viel Wasser geschüttet habe. Er hat vor ganz vielen Leuten seinen Glauben zur Schau gestellt. Gott hat gemacht, worum Elia ihn gebeten hat. Er ist mit Feuer gekommen. Es war ein eindrucksvolles Erlebnis. Gott hat seine Größe bewiesen. Also Elia hatte gerade ein Höhenerlebnis. Dann kommt die Nachricht, die Königin Isabel möchte ihn töten. Er bekommt Panik. Er läuft weg. Er steht hier. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Ja? Also stellt euch den Propheten Elia vor, der um sein Leben läuft. Läuft und läuft und läuft und irgendwann erschöpft ankommt nach Beersheba. Also er hat ein Höhenerlebnis mit Gott, er hat ein Tiefenerlebnis und er kommt an in Beersheba. Und der Mann Gottes sagt, dass er eigentlich sterben möchte. Er setzt sich hin und dann steht, da wünschte er sich, sterben zu können. Er ist in einem Moment des totalen Systemzusammenbruchs in seiner Beziehung zu Gott. Er hat gerade erlebt, wie Gott mit Feuer gekommen ist, aber er ist jetzt in einem Punkt, wo er nicht sieht, wie Gott ihm aus dieser Situation helfen kann, wo er nicht sieht, wie das gut ausgehen kann. Und er setzt sich hin und er sagt, er wünscht sich zu sterben. Und die Lösung, die Gott gibt, finde ich total genial. Es beginnt einmal damit, dass Elia einfach mal schläft. Ich lese euch die Stelle vor. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe da, lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also Gott sagt an dieser Stelle zu seinem Diener nicht, du Idiot, wie kannst du so wenig Glauben haben, ich lass dich sterben, sondern Elia bekommt das, was er einfach mal braucht. Er ist erschöpft. Er ist körperlich erschöpft. Er ist geistlich erschöpft. Er ist ausgebrannt. Er kann mal schlafen. Und dann versorgt ihn Gott mit dem, was er gerade einfach wirklich braucht, nämlich Wasser zu trinken und Brot. Da steht Brot frisch auf Steinen gebacken. Man kann sich nicht richtig vorstellen, wie das geduftet hat. Und danach ist er 40 Tage und 40 Nächte unterwegs. Und der Christian Wenzel, ein Kollege von mir, hat sich ausgerechnet, wie viel er wirklich jeden Tag gehen musste, um in diesen 40 Tagen an den Berg Horeb zu kommen. Und er scherzt und sagt, das war wie ein Wanderurlaub. Also das war keine super intensive Strecke, wo er jeden Tag durch musste, sondern die Strecke zum Berg Horeb war in 40 Tagen gemütlich machbar. Also er bekommt zu essen, er bekommt zu trinken und dann wird er einfach mal auf den Weg geschickt, um zu gehen. Und was will ich damit sagen? Manchmal, wenn wir zweifeln, manchmal, wenn wir an einen Punkt kommen, wo in unserem Glaubensleben auch einfach alles ins Wanken kommt, vielleicht sind wir manchmal erschöpft. Da kann man mal zurückblicken und sagen, hey, hatte ich gerade intensive Höhenerlebnisse vielleicht, die auch verarbeitet werden müssen? Hatte ich gerade intensive Tiefenerlebnisse? Wie geht es mir körperlich? Vielleicht muss ich einfach mal ruhen, einfach mal essen und trinken und Wanderurlaub machen. Und bei Gott ist Platz für das. Und an dieser Stelle hören wir dann weiter, kommen wir dann eigentlich zu dem Knackpunkt, dass Elia sich alleine fühlt. Er hat das Gefühl, es gibt keine anderen Menschen, die auch Gott nachfolgen. Und Gott schenkt ihm dann Elisha, seinen Jünger und Nachfolger, mit dem er unterwegs sein kann. Also an dieser Stelle sieht Gott, was wirklich der Knackpunkt ist und schenkt ihm das dann wirklich. Genau, also das war meine erste gute Nachricht für uns, wenn wir zweifeln. Wir dürfen bei Gott essen und trinken und schlafen und er sieht, wenn wir erschöpft sind. Und das ist in Ordnung. Er nimmt sich Zeit für uns. Jetzt zu meiner zweiten Good News sozusagen. Wir sind wieder im Lukas und ich lese euch die nächsten Verse vor, wie es weitergeht. Also wir haben Jesus, der mit den beiden Jüngern unterwegs ist. Sie haben ihm gerade erzählt, was passiert ist in Jerusalem und er sagt. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also er sagt zuerst, wieso checkt ihr das nicht? Musste es nicht so sein, dass Christus leidet? Und dann steht, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also Jesus' Antwort auf die Zweifel, auf die Verzweiflung, auf die Traurigkeit dieser Jünger in diesem Punkt ist erstmal ein riesengroßes Bibelstudium mit ihnen durchzuführen. Ich stelle mir vor, dass sie längere Zeit miteinander unterwegs waren. Jesus hat Bibelstudien mit ihnen gemacht, er hat ihnen die Schrift ausgelegt, er hat ihnen erklärt, wie man die Bibel verstehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde es so cool finden, wenn es eine Mitschrift oder eine Aufnahme von dieser Auslegung von Jesus gegeben hätte, oder? Er hat ihnen alles erklärt, von Mose und den Propheten anfangend. Aber er legt ihnen da, wie in der Schrift alles letztendlich auf ihn hinweist, wie er derjenige ist, der wirklich die Wahrheit ist, der die Erfüllung ist, aller Versprechen, die Gott uns gemacht hat. Und ich lese euch dazu aus dem Römer 15 noch eine Stelle vor. Im Römer 15 beschreibt Paulus, wie Leute, die gerade stark und unverzagt im Glauben unterwegs sind, mit Leuten umgehen sollen, die gerade schwach sind, sich schwach fühlen. Er sagt: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zu erbauen. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Hier sagt Paulus erstmal: Ihr seid ein Gemeinschaftsgefüge. Diejenigen von euch, die stark sind, sollen sich nichts darauf einbilden, sondern sollten sich um diejenigen kümmern, die schwach sind. Ihr sollt miteinander unterwegs sein. Ihr sollt in Gemeinschaft miteinander unterwegs sein. Aber ich finde den Vers 4 so hilfreich, auch im Umgang mit Zweifel. Und er unterstreicht so gut das, was Jesus tut in der Stelle. Da steht: Wie können wir Hoffnung haben, ist die Frage. Wie können wir Hoffnung haben? Durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften. Und das Wort Ermunterung habe ich auch an anderer Stelle schon gelesen, auch als Verheißungen, Versprechen der Schriften. Also wenn wir gerade zweifeln, wenn wir gerade wirklich nicht wissen, wo hinten und vorne ist, die Welt für uns einfach keinen Sinn macht, auch Gott für uns einfach keinen Sinn macht, ist manchmal eine gute Medizin dagegen. Einerseits ausharren, durchhalten und andererseits sich auf die volle Wahrheit der Schriften einzulassen, sich auf die volle Wahrheit der Versprechen Gottes einzulassen, sich auf die volle Wahrheit des Weltbildes einzulassen, das uns in der Bibel begegnet. Und drittens, wie Paulus sagt, sich in der Gemeinschaft durchtragen zu lassen. Manchmal, wenn wir zweifeln, ist ein Erlebnis, das wir haben, ein Erlebnis der Abwesenheit Gottes. Zweifeln hängt oft auch damit zusammen, eben, dass wir Gott nicht spüren, wie er einen Engel zu uns schickt und uns übernatürlich mit Brot versorgt, oder dass wir nicht spüren, wie Gott zu uns redet, sondern unser Zweifeln kann gerade in dem liegen, dass wir nichts von Gott hören, dass wir nicht seine Gegenwart erleben, dass er sich irgendwie unzugänglich für uns anfühlt. Und ich finde, diese drei Punkte, Gemeinschaft mit anderen Christen, weitermachen und sich auf die volle Breite der Wahrheiten der Bibel einzulassen, die sind nicht aufregend, die sind nicht flashy, aber sie sind Mechanismen, die uns manchmal einfach helfen, weiterzugehen. Und sie helfen uns, Verzerrungen zu korrigieren, die wir manchmal haben. Was meine ich damit? Erstens über Ausharren. Ich glaube, dass wir manchmal als Christen es gut meinen, auch als Gesellschaft, es geht uns als Gesellschaft einfach so gut. Und deswegen ist es leicht, eine Erwartung an das Leben zu haben, dass das Leben prinzipiell immer gut und schön sein sollte. Ich habe das Recht, dass mein Leben immer gut und schön ist. Ich habe das Recht, dass mein Leben perfekt ist. Wenn mein Leben perfekt ist, dann ist es normal. Und wenn mir gerade etwas Schweres passiert, dann ist das die Ausnahme und unfair. Und was macht Gott da eigentlich? Ich persönlich halte ein Weltbild für hilfreicher, wo wir sagen, hey, diese Welt ist gefallen und sie ist schön, sie ist von Gott geschenkt. Aber es ist normal, dass uns Leid und Gutes beide begegnen werden, immer in unserem Leben. Unser Leben wird, das Leben jeder Person in diesem Raum, bin ich mir sicher, hat jetzt gerade auch schwierige Dimensionen. Und was ist, wenn das kein Grund ist, in Panik zu geraten oder zu sagen, boah, das Leben ist so unfair, sondern wir wissen, wenn wir ausharren, Gott hilft uns durch Dinge. Dinge gehen auch wieder vorbei, Dinge werden auch wieder besser. Umstände ändern sich mit der Zeit. Umstände werden ertragbarer, wir wachsen an ihnen. Dieses Element von Ausharren und sehen, dass Gott im Ausharren treu ist, ist oft im Endeffekt in Zweifeln sehr hilfreich. Es ist auch eine Korrektur, die Bibel wirklich zu lesen. Johannes 3, Vers 16 ist ein super schöner, toller, wichtiger Vers. Aber es verkürzt das Evangelium zu sagen, das Evangelium ist nur Johannes 3, Vers 16. Das Evangelium ist so viel mehr und das Evangelium gibt uns so viele interessante, nuancierte Antworten auf Dinge. Und Gemeinschaft korrigiert uns auch in unseren Zweifeln, weil wir einander gegenseitig helfen können, zu sehen, wo wir in Extreme geraten, wo wir manchmal zu dramatisch sind, wo wir manchmal auch vielleicht versuchen, Dinge zu leicht zu nehmen und eigentlich Hilfe brauchen. Es ist gut, wenn wir einander gegenseitig Feedback geben können. Hey, ich möchte dir helfen in deiner Situation, die ist wirklich zu schwer, um sie allein zu tragen. Oder einander vielleicht auch Feedback geben können. Ich denke, dass das wieder gut werden wird. Was können wir vielleicht einfach tun, damit du nicht mehr so viel drüber nachdenken musst und so weiter. Also meine zweite Good News ist, wir haben Gemeinschaft, wir haben die Bibel, wir haben die Möglichkeit auszuharren und auszuhalten als vielleicht unsexy, unflashy Möglichkeiten, die aber trotzdem gut sind und wo sich die Güte und die Treue Gottes zeigen, wenn wir einfach in dem gehen. Und sehen, dass mit der Zeit Gott uns durchträgt durch die Dinge. Und als dritten Punkt, wir sind beim dritten und letzten Punkt angelangt. Und ich lese wieder vor in unserer Stelle ab Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns. Denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns,
wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Also wir sind beim letzten Punkt. Und ich möchte den nennen: Gott ist wirklich lebendig und Gott wirkt wirklich. Und es liegt, wenn du zweifelst, nicht nur an dir, ihn jetzt magisch durch deine Willensstärke, deine Disziplin, durch deine psychische Geballtheit zu erkennen, sondern, wenn wir schon beim Thema Zweifeln sind, entweder es gibt ihn halt nicht und dann macht er auch nichts, oder es gibt ihn wirklich und wenn es ihn wirklich gibt, dann können wir wirklich mit ihm rechnen und dann macht er wirklich auch Dinge. Und wenn du zweifelst, dann ist Gott der Zweite, der mit dir im Bund ist, der gesagt hat, er möchte dich nicht loslassen und der dich auch tragen möchte und dir real begegnen möchte in deinem Zweifeln. Und wir haben hier diese Stelle, wo die Jünger plötzlich erkennen, dass Jesus, der Auferstandene, wirklich immer bei ihnen war. In dieser Zeit, als sie an ihm gezweifelt haben, als sie gedacht haben, er ist tot, als sie in dieser Traurigkeit waren, Jesus hat schon von vornherein gesehen, dass sie diesen Weg gehen würden. Und er hat sie ernst genommen und er hat gesagt, er möchte mit diesen Emmaus-Jüngern diesen Weg gehen. Er möchte ihnen begegnen, er möchte ihnen die Schrift auslegen und er möchte sich ihnen zeigen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind jetzt nicht nur die 12, zu denen Jesus immer gut war, sondern das sind 2 andere Jünger von Jesus, die ihm so wichtig waren, dass man vornherein gesagt hat, ich werde mit denen diesen Weg gehen und ich werde mich ihnen zeigen als der Auferstandene. Wenn wir zu Gott gehören und wenn wir auch mal wirklich an seiner Existenz zweifeln, dann schlage ich wirklich vor zu sagen, wir behandeln Gott wie jemanden echten. Bei einem echten Menschen kann man sich wirklich anlehnen und er wird dich wirklich tragen. Wir können wirklich Gott bitten, uns zu begegnen und damit rechnen, dass er es wirklich tun wird. Eine kurze Geschichte aus meinem Leben zu dem Thema, noch zum Abschluss. Für mich war es einmal sehr ermutigend. Ich hatte mal eine sehr anstrengende Phase, auch in unserem Ministry. Wir mussten sehr viel arbeiten und gleichzeitig auch sehr viel fundraisen. Also es gab nicht genug Geld für unsere Arbeit, aber wir hatten viel zu viel zu tun. Und ich bin ziemlich in Strampeln gekommen und ich habe mir gedacht, wieso machen wir das überhaupt alles? Es gibt eh niemand, dass wir das machen, es gibt eh nicht genug Geld. Und ich habe mir irgendwann gedacht, wenn ich mich jetzt einfach auf eine Bank setze und gar nichts mehr tue, was wird schon passieren? Gott ist zwar echt, aber er wird mir jetzt nicht wirklich helfen. Gott wird jetzt nicht wirklich, was wird Gott jetzt wirklich konkret für mich tun? War einfach meine Frage. Ich bin müde, was soll Gott jetzt wirklich machen? Und wir hatten dann eine Gebetszeit und ich habe niemandem erzählt, dass ich diese Gedanken gehabt hatte. Und dann hat meine Freundin sich zu mir gedreht und mir gesagt, Hannah, ich habe einfach so den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, er ist nicht nur in der Theorie da, er ist nicht nur da oben irgendwo, sondern er ist wirklich da und er umgibt dich wirklich. Er ist wirklich vor dir, ist wirklich hinter dir, neben dir, über dir. Er schützt dich wirklich, er trägt dich wirklich. Also, als letzter Punkt, Gott trägt wirklich. Und ich lese euch den nächsten Vers zum aller Abschluss noch vor, weil ich finde den so schön. Wir haben die Emmaus-Jünger, die zurück nach Jerusalem gerannt sind oder gegangen sind. Und sie reden mit den Elfen und dann kommt in Vers 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und dann haben sie in den nächsten Versen auch noch die Möglichkeit, Jesus körperlich anzugreifen und zu sehen, wie er ist. Also Jesus zeigt sich ganz klar, ganz eindeutig zum Schluss. Ich bin wirklich da, ohne Zweifel. Und ich freue mich drauf, wenn wir das auch eines Tages erleben werden. Wir werden ihn wirklich sehen, von Angesicht zu Angesicht, ohne Zweifel. Und bis dahin dürfen wir mit einem guten Gott unterwegs sein, der uns in unserer Schwachheit sieht, der uns andere Menschen zur Seite stellt, die uns helfen und der wirklich lebendig ist, mit dem wir rechnen können. Danke euch.